In dieser Vorlesung möchten wir über große Vaishnavas der Vergangenheit berichten. Diese Vaishnavas oder Gottgeweihten lebten kurz nach Beginn unseres Zeitalters, also von uns ausgerechnet ungefähr 3000 vor Christi, und lebten zum Teil auf einer sehr transzendentalen Ebene. Sehr oft, wenn Leute zum Krishna-Bewusstsein kommen, stellt sich ihnen die Frage, was ist eigentlich transzendentales Leben, was ist spirituelles Leben? Und sie möchten gerne Beschreibungen hören von Ekstasen, von spirituellen Zuständen. Und ich möchte heute solche, oder in den drei Vorlesungen, die ich abends gebe, über solche Gottgeweihten berichten. Eigentlich haben wir das sehr gut dieses Mal arrangiert, denn jeweils nach meiner Vorlesung, jetzt also morgen, wird Raja Vidya einen Vortrag halten über Krishna-Bewusstsein und Wissenschaft, und es fängt schon gleich sehr zünftig an, der Betrug der Mathe und Wissenschaft, nämlich wo das Gebäude, das rationalistische Gebäude, ein wenig ins Wanken gebracht werden wird, nehme ich jedenfalls an. Nun, das, was ich euch heute beschreiben werde in Form von Geschichten, lässt sich eigentlich nur verstehen, wenn man versteht, dass es neben dieser materiellen Ebene noch eine spirituelle Ebene gibt. Prabhupada erläutert hier im vierten Kanto des Srimad Bhagavatams: Gegenwärtig haben wir einen materiellen Körper, einen materiellen Geist und materielle Intelligenz. Doch wenn wir von diesen materiellen Bedingungen frei werden, manifestiert sich unser spiritueller Körper, unser spiritueller Geist und unsere spirituelle Intelligenz. In diesem transzendentalen Zustand erlangt ein Gottgeweihter alle Vorteile von Karma, Jnana und Yoga. Obwohl er niemals fruchtbringende Tätigkeiten oder empirische Spekulationen ausführt, um mystische Kräfte zu erlangen, erscheinen mystische Kräfte von selbst in seinem Dienst. Ein Gottgeweihter wünscht sich keinerlei materiellen Reichtum, doch solcher Reichtum erscheint vor ihm wie von selbst. Er braucht sich nicht darum zu bemühen. Aufgrund seines hingebungsvollen Dienstes wird er von selbst Brahma Bhuta. Wie zuvor gesagt wurde, findet man dies in der Bhagavad Gita bestätigt. Und zwar: Jemand, der uneingeschränkt im hingebungsvollen Dienst tätig ist und unter keinen Umständen zu Fall kommt, transzendiert zugleich die Erscheinungsweisen der materiellen Natur und gelangt so auf die Ebene des Brahman. So, über Transzendentalisten, die diese Stufe verwirklicht haben, möchten wir heute sprechen. Zunächst einmal möchte ich über drei Alvas, die gleichzeitig erschienen, sprechen. Den Yogi, Purit und Pei Alva. Diese Alvas nahmen alle ihre Geburt, ohne aus einem Mutterleib zu kommen. Der ist nicht gut, von Natur aus ist er nicht gut, oder? Mach du das bitte. Du bist das erste Mal hier und meinst, du weißt, wie das Ding geht. Er ist seit Jahren hier. Der wird doch das besser machen. Du kannst es auch nicht? Ich traue dir einfach nicht, Tribanga. Ich kann dir nicht trauen. So, diese Gottgeweihten, die nahmen also Ajonia, heißen sie. Sie nahmen Geburt ohne durch den Samen und die Eizelle und die Kombination, die unseren Körper gemacht haben, ohne auf die angewiesen zu sein. Der erste Alva, achso, nun muss ich noch erzählen, diese Alvas sind große Devotees. Viele von denen haben nie studiert oder niemals spirituelles Leben so ausgeführt wie wir. Sie hatten aber Erleuchtung. Obwohl sie nicht die vedischen Schriften studiert haben, haben sie Gebete verfasst, in denen sie die gesamten esoterischen und sehr komplizierten Inhalte zum Teil zum Ausdruck brachten, einfach Kraft ihrer spirituellen Verwirklichung. Der erste Alva, so heißt es, erschien in einem goldenen Lotus, der zweite in einer blauen Lilie und der dritte in einer roten Lilie. Die waren plötzlich da und wurden so gefunden. Sie, unabhängig voneinander, hatten sie alle ihre spirituelle Erleuchtung, in der sie Krishnas persönliche Gestalt sahen und wollten sich einmal kennenlernen. So, sie gingen aus verschiedenen Örtlichkeiten in Indien auf Reise und kamen in einer stürmischen Nacht in einem kleinen windumtosten Haus auf einem Berg an. Dieses Haus hatte eine kleine Veranda, in der gerade genug Platz war für einen zum Liegen. Und dieser Alva legte sich deswegen schöpft hin und verfiel in einen unruhigen Halbschlaf, als plötzlich ein zweiter Alva, also ein zweiter Reisender kam. Das war auch ein Alva, das war der Purit Alva. Er weckte den unruhig Schlafenden und sagte, wo Platz ist für ein zum Liegen, da ist Platz für zwei zum Hocken. Ja, sagte der eine und hockte sich also auf und machte Platz und so saßen sie da in dem Windfang, bis sie ein drittes Klopfen an der Tür hörten. Da vorne. Oh, ich bin so ermattet, ich bin so müde, nur der Wind kleidet mich im Augenblick noch, denn er hat mir mein Gewand weggeraubt. Kann ich unter Umständen zu euch kommen? Ja, sagten sie enthusiastisch. Wo Platz ist für zwei zum Hocken, ist Platz für drei zum Stehen. So, sie verbrachten so die ganze Nacht, indem sie versuchten zu schlafen, als sie plötzlich das Gefühl hatten, dass eine vierte Person unter ihnen war, die jedoch sich nicht angekündigt hatte. So, sie sagten daraufhin, ja, bitte Fremder, gib dich zu erkennen, wer bist du? Wir können dich nicht sehen. Ach, sagte da ein anderer Alva, natürlich können wir sehen. Wir nehmen einfach die Welt als eine Lampe und unsere Liebe zu Gott als eine Flamme. Und damit können wir alles sehen. Ja, sagte der andere enthusiastisch. Ich würde vorschlagen, wir nehmen die Liebe zu Gott als eine Lampe und die Hingabe zu Krishna als Feuer. Und als sie das hörten, brachen sie spontan aus in Lobgesänge von Krishna, weil das alles sehr große Gottgeweihte waren. Und schließlich gab sich die vierte Person zu erkennen. Sie sagte, ich bin Krishna. Ich bin aus dem Tempel gekommen. Und sagten sie, du hast aber doch so viel Platz, warum bist du zu uns gekommen, wo kaum Platz ist? Ah, weil ihr meine großen Reingeweihten seid, deswegen bin ich zu euch gekommen. Bitte kommt zu mir rüber in meinen Tempel und wir wollen dort unsere Zeit verbringen, indem wir so über Krishna sprechen. So, das waren also diese drei denkenswürdigen Persönlichkeiten. Auf einer sehr weit fortgeschrittenen Stufe verliert ein Gottgeweihter sein Interesse an dieser materiellen Welt und diese Alvas befinden sich auf dieser Ebene. Das beste Beispiel hierfür ist ein Alva namens Bhaktisara, der ungefähr 2300 Jahre vor unserer Zeitrechnung lebte. Er erschien so. Einst hat Bhagava Rishi, ein großer Heiliger von den höheren himmlischen Planeten, sich mit einer Apsara, das ist ein engelshaften Geschöpf, an einem Fluss getroffen auf dieser Erde in Indien. Sie wollten ein Kind zur Welt bringen. Und als Folge von ihrer Verbindung wurde ein wunderbarer Knabe geboren. Doch nachdem er gezeugt war, verloren sie ihr Interesse an ihm und begann sich auf die himmlischen Planeten. So das kleine Baby schrie und schrie und schrie, bis schließlich Vishnu selber das Schreien des Säuglings hörte und für kurze Zeit vor ihm erschien und ihm sein Dasein gab. Sofort hörte der Säugling auf zu schreien. Doch nachdem Vishnu wieder fortgegangen war, fing er aufs Neue an zu schreien, zu schreien, zu schreien. Ein Tischler, der vorbeikam, sah den kleinen Jungen und nahm ihn auf als an so eine Stadt und wollte für ihn sorgen. Doch dieser Sohn war so seltsam, dass er keinerlei Milch zu sich nahm. Er weigerte sich einfach zu trinken, er weigerte sich zu sprechen und er weigerte sich, die Augen aufzumachen. Das ganze Dorf kam zusammen und sah diesen Sohn, diesen Knaben, der ein überirdisches Leuchten um sich verbreitete, und fragten sich wohl, was ist das für einer? Bis schließlich ein anderer, ein Sutra, den Knaben immer wieder bat: Mein Lieber, trink doch ein bisschen Milch, trink doch ein bisschen Milch. Ich habe dir diese Milch gebracht von unseren Kühen, bitte trink sie. So, nachdem dieser Sutra für ein Jahr jeden Tag gekommen war und den seltsamen überirdischen gebeten hatte zu trinken, war er schließlich einverstanden und trank schließlich die Milch und sagte: Du wirst einen Sohn haben. Wenn dieser Sohn aufgewachsen ist, schick den Sohn mir, er wird mein Schüler werden. So, dieser Bhaktisara wuchs heran und entwickelte sich in kürzester Zeit, anders als manche Alvas, zu einem wahren Schriftgelehrten. Er studierte alle vedischen Schriften durch, bis er sie auswendig kannte. Komponierte selber Schriften, und nachdem er das getan hat, warf er seine ganze Bücherei, es muss mehrere, also viele, viele Bücherregale umfasst haben, in einen Brunnen, ins Wasser, und zerstörte sie und sagte: Hier ist keine Essenz drin. No Sara, keine Sara. Und er zog los, nur mit einem einzigen Tuch bekleidet, in die Nähe eines Tempels, wo er als Babaji lebte. Babajis sind sehr weit fortgeschrittene Transzendentalisten, die in sich eine große Verwirklichung tragen und nicht irgendwelche formellen Tätigkeiten ausführen. Dieser Babaji saß da in seiner Solitude und hat eines Tages sein einziges Gewand angefangen zu reparieren. Er hatte so einen Stoff, aber es fehlte ihm an einer Nähnadel, wie sie Sudamani begeistert schwingt. Er hatte nur ein Stäbli, um in Schweizerisch zu sprechen, von einem Besen. Diese einfachsten aller Besen bestehen aus Bambussplittern, die man zusammenbindet, mit denen man dann fegt. So eines dieser, hier habe ich das Wort, ein langer Bambussplitter, den hatte er, und mit dem versuchte er, einen Faden durch sein Tuch zu kriegen, um es zu reparieren, weil ein Loch drin war. Sehr einfacher Mensch. Also er lebte sehr einfach. Wir haben das, den Begriff geprägt, einfach leben und hochdenken. So Bhaktisara ist sicherlich ein Beispiel davon. So, als er versuchte, sein Gewand in Ordnung zu kriegen, sah er plötzlich ein Schatten über den Boden huschen. Dieser Schatten kam von Shiva und von Parvati, die über ihm schwebten. So, Parvati, die Gemahlin Shiva, ist die Personifizierung der materiellen Energie und wird deswegen auch Mahamaya genannt, die täuschende Energie Gottes. Sie hat eine körperliche Schönheit, wie wir es uns kaum mit unseren irdischen Vergleichsmöglichkeiten vorstellen können. So, als Bhaktisara den Schatten kommen sah, bewegte er sich ein bisschen nach links. So, Parvati schaute nach unten und sagte: Hey, was ist das für einer, Shiva? Ja, der will nicht mit deinem Schatten in Kontakt kommen, um sich nicht zu verstricken in die materielle Existenz. Das ist ein Bhakta, ein Gottgeweihter, der nur noch Interesse hat an Gott, Krishna. Ach, sagte Shri Parvati, das kann doch nicht sein. Jeder in dieser Welt ruft Dehi, 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 gib mir, gib mir, gib mir. Jeder will was haben von mir. Ich glaube, dass dieser Gottgeweihte ebenfalls etwas haben will und nur eine Schau macht. Lass uns ihn testen. So Shiva und Parvati erschienen daraufhin vor Bhaktisara und gaben ihm eine mystische Sicht. Bhaktisara sah sie vor sich stehen. Shiva sagte, wir haben große Freude an dir gefunden. Du bist solch eine einfache Seele. Wünsch dir, was immer du willst. Ah, sagte Bhaktisara, ich habe gar keinen Wunsch. Ich bin wunschlos glücklich. So Parvati kam von hinten und stechelte Shiva an. Sei mehr spezifisch, sei mehr spezifisch. Er will schon irgendwas haben wollen. Ja, gut, sagte Shiva. Also möchtest du vielleicht die Erhebung zu himmlischen Planeten haben? Ach, danke. Oder ich bin bereit, dir sofort eine Geburt auf Kailash zu geben. Ja. Nein, nein, danke. Möchtest du vielleicht befreit sein vom materiellen Dasein? Das fragte Shiva nicht. Möchtest du vielleicht so eine Form haben wie ich und so reisen können mit der Geschwindigkeit der Gedanken? Möchtest du das vielleicht haben? Nein, sagte Bhaktisara, du hast schon genug Probleme mit deiner Form. Ich möchte wirklich nicht. So, daraufhin war Shiva einfach sprachlos. So, Bhaktisara dachte sich, Shiva will mir irgendetwas geben. Und langsam wird es hier eine Störung. Ich muss mir schon irgendwas von ihm wünschen. Und so fragte er Shiva, Shiva, kannst du mir, wenn ich mir irgendwas wünschen darf, so wünsche ich mir die Befreiung vom materiellen Dasein. Oh, sagte Shiva, der Punkt ist, ich selber bin nicht vom materiellen Dasein befreit. Ich bin nur ein Wesen mit äußerst großen Möglichkeiten. Aber auch ich unterliege der Kontrolle der Illusion in der materiellen Welt. Wünsch dir irgendwas anderes. Ach, sagte Bhaktisara, was ist der Nutzen von deinen Segnungen, wenn du nicht diese Segnung geben kannst? Aber wenn du irgendwie willst, dass ich mir eine Segnung wünsche, dann wünsche ich mir von dir, dass du es schaffst, dass der Faden nicht immer wieder von meinem Bambussplitter abgleitet, sodass ich mein Gewand nähen kann. Oh, sagte Parvati, das ist der Höhepunkt der Frechheit. Was Bhaktisara hier sagt, ist, dass wir zu nichts Nutze sind. Shiva, das kannst du dir doch nicht gefallen lassen. So stellte sich wieder hinter ihrem Ehemann. Sei zornig auf ihn. So, Shiva öffnete daraufhin sein drittes Auge, was nur in der Meditation sich öffnet, und warf Bhaktisara einen zornigen Blick zu, der sich sofort in eine Flamme verwandte, die Bhaktisara näher kam. So Bhaktisara wurde es langsam heiß und er sagte, das fängt an, meinen hingebungsvollen Dienst zu stören. So, er nahm daraufhin seinen großen Zeh und hat so im Sand so gekratzt, woraufhin eine noch größere Flamme erschien, als die Flamme Shivas, die daraufhin auf Shiva zu eilte. So Shiva sagte, hier wird es mir zu heiß. Ich habe es ja gleich gewusst. Ich lege mich nicht mit diesem Bhaktas an. Und er rannte und rannte und rannte bis in den Tempel und sagte, Ranganath, Ranganath. Folgendes. Eine mystische Flamme, geschaffen von deinem Bhakta, droht mich zu vernichten. Du allein kannst mir Zuflucht gewähren. So Ranganath hatte das Ganze, wusste von der ganzen Sache. Ranganath ist ein Name von Krishna. Und lächelte und schmunzelte. Und war sehr, sehr zufrieden. Und so schickte er eine Wolke, eine ganz spezielle Wolke, die diese beiden Feuer, die sich da wie die Feuer einer Atombombe bekriechten, zu löschen. Es goss und es goss und der Kaveri-Fluss schwoll an und trat über beide Ufer. So schließlich kam Shiva, traute sich Shiva aus dem Tempel heraus und da sah er, auf dem Kaveri-Fluss, nicht in dem, sondern auf der Oberfläche des Flusses, Bhaktisara schweben. Bhakti Sara berührte nicht das Wasser. Und was tat er? Versuchte mit seinem Bambussplitter den Faden durch sein Gewand zu kriegen. Völlig unberührt von allem. So, ich glaube, das ist eine deutliche Illustration von dem, was Srila Prabhupada hier sagt. Ein Gottgeweihter wünscht sich keinerlei mystische Kräfte, doch die mystischen Kräfte erscheinen von selber und beschäftigen sich in seinem Dienste. Es gibt in Indien immer noch bis zum heutigen Datum große mystische Yogis, die über das Wasser gehen können. Eine Fähigkeit, die auch Jesus kurz einsetzte, sagt man. So, Bhakti Sara war ein solcher Devotee. Nun, ihr mögt denken, dass diese großen Gottgeweihten nur wie Bhakti Sara große Asketen waren. Doch ein anderer Alva, von dem wir hören, war nicht ein Asket, sondern ein König. Sein Name Bakula Shekhar. Er lebte in Trivandrum und er hatte immer den Wunsch, einen Tempel in Rangachetra zu besuchen, wo dieser wunderschöne Ranganath war. Ranganath ist ein Deity, über den ich noch mehrere Male sprechen werde. Und das heißt, von allen seinen Merkmalen sind seine wunderschönen Lotusaugen die bezeichnendsten. Jeder, der diese Lotusaugen einmal gesehen hat, hat keinerlei Interesse mehr an der Schönheit dieser materiellen Welt. So, die Minister wussten, wenn dieser Kula Shekhar, dieser König, tatsächlich nach Rangachetra kommt, wird er nicht mehr zurückkommen auf seinen Thron und wir müssen uns nach einem neuen König umsehen. Deswegen stellten sie jeweils vor die Stadttore mehrere Gottgeweihte auf. So, jeden Morgen wollte Kula Shekhar aufbrechen, um nach Rangachetra zu gehen, aber jeden Morgen traf er auf diese Vaishnavas, diese großen Geweihten Krishnas, die zu ihm über Ramachandra sprachen, eine Inkarnation Krishnas. Und wenn immer er diese Vaishnavas sah, dann dachte er sich, oh Vaishnavas, jetzt kann ich unmöglich aufbrechen, jetzt muss ich die erstmal bewirten und mich mit denen niedersetzen und von denen die hören über spirituelles Leben. Und so diskutierte er jeden Tag so bis zum Mittag oder Nachmittag und dann war es zu spät, aufzubrechen nach Ranganath. Doch die Minister mussten bald einsehen, dass sie mit ihrem Trick, Kula Shekhar festzuhalten, genau das Gegenteil bewirkten. Was nämlich geschah war, dass Kula Shekhar durch das wiederholte Hören über Lord Ramachandra dermaßen angehaftet war an Ramachandra, dass er völlig einging in diese transzendentalen Lilas, die transzendentalen Aktivitäten, die ihr bestimmt wisst, war das Lila von Lord Ramachandra, dass Ravana, ein zehnköpfiger Dämon, seine Frau Sita nach Lanka entführte und dort gewinnen wollte für seine fleischlichen Lüste. Doch Sita gab natürlich nicht nach. Schließlich dann hatte Lord Ramachandra eine Armee gesammelt und griff Lanka an. Nun, diese Armee bestand aus Varanas, das sind Lebewesen mit den Körpern von Affen. Und er griff also mit dieser Affenarmee Lanka an. So eines Tages, als Kula Shekhar gerade wieder von den Vaishnavas gehört hatte, kam er in den Palast gelaufen und sagte, was sitzt ihr hier rum? Wie lahme Kartoffelsäcke? Ramachandra braucht unsere Hilfe. Er steht vom Tor der Stadt Lanka nur mit ein paar Affen. Und er schickte sofort seine Generäle los, sammelt die Armee und eins und zwei und drei und vier. Im Marsch auf nach Lanka. Wir kommen Ramachandra zur Hilfe. So, ihr könnt euch vorstellen, was das in einem Königreich für Ärgernisse gibt, wenn eine Armee falsch mobilisiert wird. Ich habe einmal davon gehört, dass in Alaska vor den Radioteleskopen des amerikanischen Abwehrsystems eine Schar Wildgänse vorbei flogen, die von den auf den Radarschirm fälschlich als Pershing-Raketen interpretiert wurden. Und dann wurde tatsächlich in Amerika der zum Angriff gegen die Iwans geblasen. Und schon diese Bomber 40 oder Bomber 50 waren schon in der Luft. Und der Präsident, der damals war, ich weiß nicht, ob es Nixon war oder Johnson oder wie immer sie heißen. Ich weiß also nicht genau, wann es war. Das war, habe ich vergessen. Der hatte schon fast den Knopf losgedrückt, wo das ganze Zeug nach Russland fliegt, bis der Fehler aufgedeckt wurde. So etwas Ähnliches passierte vor ein paar tausend Jahren, als Kulaschekar seine Armee mobilisierte, um Ramachandra zur Hilfe zu eilen. Und seine Minister sagten, oh no, jetzt ist er total verrückt geworden. Was habe bloß angestellt, ihn in Kontakt mit diesem Gottgeweihten zu bringen? So, die versuchten also alles nur Erdenkliche, um ihn von den Gottgeweihten wegzubringen. Sie versuchten alle Tricks des Deprogrammierens und der Gehirnwäsche. Und zwar machten sie Folgendes: Als Kulaschekar einst seine Verehrung ausführte, beorderten sie einen Dieb, eine sehr kostbare Juwelenkette, welche für Krishna bestimmt war, von Kulaschekar zu stehlen. Und nachdem diese Juwelenkette gestohlen war, kamen sie und sagten, ja, das hast du nun davon, indem du mit diesem Taugenichts den Gottgeweihten Gemeinschaft hast, haben sie dir die Juwelenkette gestohlen. So, Kulaschekar sagte, das ist nicht möglich. Die Gottgeweihten haben auf keine Fälle etwas gestohlen von mir. Bringt mir eine Kobra. So in der damaligen Zeit wurden Feuertests gemacht und so brachte man dem König Kulaschekar eine Kobra, die in einem Messinggefäß drin war. Eine schwarze Kobra, die giftigste aller Kobras. Und er sagte, wenn die Gottgeweihten es gestohlen haben, dann wird mich die Kobra beißen. Und er griff rein in dieses Messinggefäß und die Kobra biss ihn nicht. Krishna hat es so arrangiert. Und auf diese Weise war also die Unschuld der Gottgeweihten vor den Ministern bewiesen. König Kulaschekar verfasste die bekannten Mukundamala Stotras. Eines der Gebete geht so: Krishna Tvadiya Padapankajapanjarantam Ajeva Vishatume Manasarachahansa Pranaprayana Samaye Kapava Dupitae Kanto Varo Varanvido Smaranam Kutaste. Ein sehr intensives Gebet. Das heißt, o lieber Krishna, jetzt wo ich noch jung bin und meine Gedanken sich mit deinen Lotusfüßen beschäftigen, genauso wie ein Schwan, der mit den Wurzeln einer Lotusblume spielt, jetzt wo ich in der Lage bin, mich an dich zu erinnern, möchte ich meinen Körper aufgeben. Was wird geschehen, wenn ich alt bin und nutzlos und schwach und meiner Kehle nur noch ein Würgen, ein schleimverzogenes Würgen entringt? Dann kann ich mich nicht mehr mit Gebeten an dich wenden. So deswegen möchte ich jetzt diesen Körper aufgeben und zu dir zurückgehen. König Kulaschekar. Schließlich dann übergab er den Königsthron seinem Sohn und ging dann nach Ranga Naht, um ihn dort zu verehren. Yes, die dritte der nächste Alva, den wir jetzt durchnehmen, ist ein Alva, der mir ganz besonders im Herzen liegt und der euch bestimmt äußerst fasziniert. Dieser Alva heißt Vishnu Chitta, Chitta heißt so viel wie Bewusstsein. Sein Bewusstsein war immer auf Krishna gerichtet. Dieser Alpha war zu der Schlussfolgerung gekommen, dass hingebungsvoller Dienst zu Krishna das Ein und Alles ist, und legte mit dieser Schlussfolgerung einen Blumengarten an. Von den Blumen zog er Girlanden auf und brachte jeden Tag Krishna die wunderschönsten Girlanden. So, es begab sich so, dass dieser Alva Vishnu Chitta, es begab sich so, dass ein König einst auf einer Straße ging und dort einen alten lächelnden Brahmana sah. Und dieser Brahmana, also ein Devotee Krishna, war ein Devotee Krishnas, war unglaublich glücklich und sang die heiligen Namen des Herrn. So, der König fragte sich: Warum bist du so glücklich? Ich bin ein König, mir gehört ein ganzes Königreich und ich bin nur voller Sorgen. Kannst du mir lehren, wie ich glücklich werden kann? Oh, sagte der Brahmana, ich kenne dich nicht und das ist eine schwierige Frage. Komm lieber morgen wieder, dann kann ich es dir vielleicht sagen. So, am nächsten Morgen kam der König wieder zu diesem alten Greis, und der Greis sagte ihm, weil man weiß, dass der Winter kommt, sammelt man Vorräte ein, um sich vor den Unbilden des Winters zu schützen und etwas zu essen zu haben. Genauso bereitet sich ein Mensch, der weiß, dass er sterben muss, vor auf das, was nach dem Tode kommt. Oh, sagte der König, aus deinen Worten kann ich ersehen, dass ich ein großer Dummkopf bin. Ich habe keine Vorbereitungen getroffen auf das, was nach dem Tode kommt. Und deswegen bin ich so unglücklich. Aber sage mir, wer kann mir lehren, was Wahrheit ist? Was ist die absolute Wahrheit? Oh, sagte der Brahmana, da fühle ich mich nicht kompetent zu. Aber eines kann ich dir auf den Weg mitgeben. Du musst die absolute Wahrheit finden in diesem Leben. Denn nur so kannst du dich vorbereiten auf den schrecklichsten aller Augenblicke, den Augenblick des Todes. So, der König ging daraufhin sofort in seine Schatzkammer, raffte goldene Münzen zusammen in ein großes Tuch, und dieses große Tuch mit den goldenen Münzen hängte er auf an einem Mast und ließ im ganzen Königreich ausrufen: Wer mir sagen kann, was die absolute Wahrheit ist, dem gehört dieser Sack aus Gold. Daraufhin kamen aus allen Teilen des Landes Buddhisten, Shankaras, also Anhänger von Shankaracharyas, verschiedenste Philosophen, und es wurde ein Tag ausgemacht, wo diese verschiedenen Philosophen ihre Ansicht wiedergaben, sodass man dann ermitteln konnte, was die absolute Wahrheit war. Nun, dieser Vishnu Chitta, von dem ich euch eben erzählt habe, dieser Gottgeweihte, dessen Dienst darin bestand, einfach nur Blumen anzubauen und zu einer Girlande für Krishna zu bereiten, hatte einen Tag vor diesem Wettkampf einen Traum. Krishna erschien ihm in diesem Traum und sagte ihm: Geh du hin zu dieser Versammlung von Schriftgelehrten und beweise, dass ich die absolute Wahrheit bin. Oh, sagte der Vishnu Chitta im Traum, ich bin nur ein einfacher Blumengärtner, ich habe keine Ahnung von gelehrten Worten. Daraufhin sagte ihm Krishna: Die absolute Wahrheit kann nur bekannt gemacht werden, wenn sie sich selber offenbart. Ich habe dich als mein Werkzeug gewählt, geh gefälligst hin und ziere dich nicht lange. So, daraufhin ging Vishnu Chitta hin. Vor ihm sprachen einige und nach ihm sprach niemand mehr. Denn durch seine Lippen hindurch hatte die höchste Persönlichkeit Gottes selber gesprochen. Der König sprang auf in Ekstase. Es war klar, und in dem Augenblick platzte das Tuch, in dem diese ganzen Goldmünzen da waren, und regneten auf den armen Vishnu Chitta nieder, der also kein Interesse dran hatte. Er wurde gehoben auf einen riesen Elefanten, der König stellte sich neben ihn auf den Elefanten und fädelte ihm mit einem Chamara, einem Fächer, Luft zu. Und so wurde er gebracht zum Tempel. So als er den Tempel, kurz vorm Tempel war, kam zu jedermanns völligen Erstaunen Vishnu selber auf Garuda ihm entgegengeflogen. Und Vishnu Chitta sah ihn dort, wie Krishna ihn selber begrüßen wollte und beglückwünschen wollte. Aber er war sehr unangenehm. Oh mein Herr, bleib du im Tempel. Komm mir nicht entgegen. Die ganzen Lebewesen in der materiellen Welt versuchen dich laufend wegzuleuchten und auf diese Weise zu töten mit ihrer Philosophie und ihrem Ablehnen. Bleib du lieber im Tempel, da bist du sicher. Und dann rief er aus, lang lebest du, Ranganath. Lang lebe dein Sudarshan Chakra. Lang lebe deine unsterblichen Worte. Und auf diese Weise segnete er Krishna selber, worauf Krishna also zurückkehrte in die Tempel. Ja, das ist der Austausch zwischen Gott und seinem Geweihten. Ich muss sagen, ich spreche sehr gerne über diese Dinge, weil ich so ein trockener Mensch bin. Ja, da ist es ja immer sehr gut, ein bisschen diese transzendentalen Dinge zu hören. So, ich hatte eben gesagt, Vishnu Chitta bedeutet, jemanden, dessen Bewusstsein auf Vishnu gerichtet ist, muss mich hier aber verbessern. Es stimmt nicht, Vishnu Chitta, doch, ich muss mich doch nicht verbessern, stimmt schon, aber Vishnu Chitta hatte noch einen anderen Namen, den ich an dieser Stelle nicht erinnern kann und auch nicht aufgeschrieben habe, nämlich derjenige, der Krishna segnete. Normalerweise ist es ja andersherum. So, eines Tages, während Vishnu Chitta seine Blumen bewässerte und die besten Blumen pflückte für seine tägliche Gelande, hörte er ein Baby schreien unter der heiligen Tulasi-Pflanze. Und als er hinging zu der heiligen Tulasi-Pflanze, sah er ein wunderschönes Mädchen, was einen überirdischen Strahlenlook hatte. Ich möchte hier besonders unsere Matajis bitten, aufzuhorchen, denn sie werden jetzt an diesem Teil der Geschichte in große Sympathiekundgebung diesem Baby geben können. Dieses Baby ist nämlich ein weiterer Alva, eines der rein Gottgeweihten, die wir als unsere spirituellen Meister annehmen. So, die kleine Andal, ein kleines Baby, wunderschön, wurde dann dem ist übrigens auch ein wunderschöner Name, wenn jemand von euch beabsichtigt, Kinder zu kriegen und da es als ein Mädchen gerät. Andal ist sehr, sehr schön, schöner Name. Andal, richtig, weil Vishnu Chitta kannte sich nie aus mit Kindern. Er gab also dieses Mädchen in die Obhut der Dorfladies, der Dorfdamen, die sie dann aufzogen und bald große Anziehung zu ihr verspürten. Als sie alt genug war, wurde sie zurückgebracht in den Tempel, zu Vishnu Chitta, und Vishnu Chitta wurde gebeten, sie im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen, und so tat er das Nahegelegenste. Er sagte, du solltest mir mithelfen bei meinem Dienst, für Krishna Blumengelanden herzustellen. Ich ziehe die Blumen und pflücke sie und du ziehst sie am besten auf und machst wunderschöne Gelanden. So jeden Tag machte Andal eine wunderschöne Gelande für Krishna. Eines Tages nun kam Vishnu Chitta ein wenig zu früh zu dem Häuschen, in dem Andal diese Blumengelanden aufzog. Und was er sah, verschlug ihm die Sprache. Er sah nämlich, wie die Kleine die Blumengelande, die gerade hergestellt war, anprobierte vor einem Spiegel und sich da mit der Blumengelande sah. Und sofort brach er die Tür auf und sagte, warum musst du mir das antun? Seit vielen Jahren tue ich meinen Dienst für Krishna, indem ich ihnen Gelanden gebe, die niemand vorher gesehen hat und ganz geschweige denn davon getragen hat. Du aber hast wahrscheinlich die ganzen Gelanden vorher anprobiert und dich eitel vor den Spiegel gestellt, und so habe ich Krishna mit meinem Dienst nicht gebührend verehrt. Für diejenigen, die nicht genau verstehen, wie das zu deuten ist. Wenn wir etwas für Krishna kochen, dann schmecken wir es nicht mal ab, um zu sehen, ob es gut geraten ist, da Krishna der erste Genießende sein soll und nicht vor ihm ein Mensch. So ist es mit allen Dingen, wie wenn wir zum Beispiel Kleider nähen für Krishna, für unsere Deities auf den Altar, dann ziehen wir die nicht vorher in einer lustigen Maskerade an und parodieren durch den Tempel, sondern offerieren sie ihm meistens sogar an einem Festtag. So, Girlanden oder irgendetwas, was man vorher, bevor man es zu Krishna gibt, selber getragen hat, sind nicht geeignet, geopfert zu werden. Er nahm sofort die Girlande, warf sie weg und es war nur noch kurze Zeit vor dem Opfern, bevor diese Girlande gebracht wurde. Es wurde meistens nach der Mittagszeremonie gemacht. Und so holte er schnell einige Leute vom Dorf zusammen und gesagt, könnt ihr mir nicht helfen, eine Girlande schnell zu machen? Und als der letzte Ton in der Artik war, der Zeremonie, kam er an mit seiner Girlande und legte sie um den Hals der transzendentalen Bildgestalt auf dem Altar. So als er sie umlegte, brach die Schnur und die Blumengirlande fiel über den Boden. Oh nein, sagte er, nun ist Krishna böse auf mich. Und er warf sich zu Boden nieder und sagte, bitte verzeih, es war ein kleines Mädchen, die kann nichts dafür, die ist ganz gut, guten Sinnes, aber... Und er lief schnell los und organisierte wieder Leute, die eine neue Girlande machten. Und als er die Girlande schließlich brachte und um den Hals des Detis legte, zerbrach sie wieder. Und ein drittes Mal noch ging er los und ein drittes Mal zerbrach die Girlande. Und wieder, und er gab schließlich auf und ging zu sich nach Hause und weinte und dachte, er hat das größte Vergehen gemacht. So im Traum erschien ihm Krishna und sagte, ich werde nur eine Girlande annehmen, die vorher von der anderen gemacht worden ist und von der anderen getragen worden ist. Versuch mir nicht, irgendeine andere Girlande zu geben. Oh, sagte er, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich habe gerade mit Gelehrten etabliert, dass Krishna die höchste absolute Wahrheit ist. Und nun sagt mir Krishna, dass so ein kleines Girl vor ihm eine Girlande tragen soll. Ich verstehe überhaupt nichts mehr von dieser Philosophie. Aber meinetwegen. Und er ging am nächsten Morgen hin und sagte, also mach bitte wieder eine Girlande und trag sie. Und dann gibt sie mir. Ja, sagt der andere, wieso? Was ich mache, ist doch alles Boga. Ist doch alles, kann man doch alles nicht Krishna opfern. Denke ich auch, aber Krishna hat was anderes gesagt. Also ich verstehe das ja auch nicht. Ich bin auch so schrecklich verwirrt einfach. Für mich ergibt das keinen Sinn mehr. So. Andere sagte, weißt du, warum ich die Girlande getragen habe? Ich habe die gleiche Höhe wie die Bildgestalt. Und ich habe sie nur getragen, um zu sehen, ob sie auch passt und wie sie aussieht. Oder ob ich noch eine kleine Verzierung in der Girlande anbringen kann. Das war der Grund. Was immer der Grund ist, mach sie, trag sie und gib sie mir. Und dann werden wir schnell das Ganze vergessen. Er war also offensichtlich verwehrt. So, eines Tages dann begab sich ein bedeutungsvoller Zwischenfall. Er nahm sein Bad an einem Brunnen, was man in Indien macht, wenn zu wenig Duschen da sind, dann nimmt man sich am Tag vorher, dann nimmt man sich einfach einen Eimer, schöpft damit Wasser aus dem Brunnen und nimmt dann ein indisches Bad, indem man einen Becher ungefähr in der Größe nimmt und sich duscht. Den will ich haben. Der ist der Schönste. Den möchte ich als Ehemann. Ach, kleine Andal, sagte er, ich habe nur einen Scherz mit dir gemacht. Das ist Krishna. Der ist in der ewigen spirituellen Welt. Den verehren wir hier in der materiellen Welt. In Form von Bildgestalten. Folgendes. Du musst schon einen Mensch aus Fleisch und Blut heiraten. Nicht diese Bildgestalt. Die besteht aus Marmor. Ach, sagte die junge Andal, wenn Krishna von mir eine Blumengirlande akzeptiert, dann kann er mich auch selber akzeptieren. Das ist meine Logik. Und er konnte ihr nicht, das nicht mehr aus dem Sinn reden. Eines Tages dann hatte ein Brahmana nicht weit von dem Dorf, in dem sich Vishnu Chitta und Andal befanden, einen Traum, von wo ihm Ranganath erschien und sagte, ich möchte Andal heiraten. Das soll eine besondere Zeremonie sein. Oh, sagte der Brahmana, man weiß nie, der Herr, die Wege des Herrn sind unbegreiflich, ging also hin und sagte, Vishnu Chitta, die Zeit zur Heirat für deine Tochter ist gekommen, Ranganath will sie haben. Oh, sagte Vishnu Chitta, also ich verstehe euch hier nicht. Erstmal muss ich dieses mit der Blumengirlande durchleben. Jetzt höre ich das von der Andal, sie will nur Ranganath im Tempel heiraten und sonst niemanden. Und jetzt kommst du schon und sagst das. Bitte studiere ein bisschen die Schriften, sodass du auf den Sinn, auf die Idee kommst, dass Krishna nicht als Bildgestalt jemanden heiraten kann. So, in dem Augenblick, wo er das sagte, kam eine gewaltige Prozession mit mehreren Elefanten in das Dorf. Und ein Priester schrie, wo ist Vishnu Chitta? Wo ist Vishnu Chitta? Ich bin Vishnu Chitta. Gut, sagte der Priester, heute ist uns Ranganath im Traum erschienen, er möchte deine Tochter Andal heiraten. Was? Ja, protestiere nicht, die Wege des Gottes sind unbegreiflich in dieser Welt. Sie soll sich hier auf diese Sänfte setzen. Und so wurde Andal auf diesen riesen Elefanten gebracht und saß dort in der goldenen Sänfte. Es war mehrere Tagesreisen und es war eine eilige Prozession. Sie reisten durch die Nacht und in der Nacht hörten alle, wie das junge Mädchen auf war auf dem Elefantenrücken und wunderschöne Gebete rezitierte. Und in diesen Gebeten beschrieb sie ihre Hochzeit mit Krishna. Schließlich kam sie im Tempel an, Andal nahm kurz ein Bad und dann ging sie auf den Altar zu. Und sie ging und ging und ging. Und als Vishnu Chitta sagt, stopp, stopp, du musst hier halten. Ab einem bestimmten Bereich können nur die Priester kommen. Und sie ging weiter, fiel halb in Ohnmacht. Als er wieder aufwachte, war die Kleine schon auf den Altar geklettert. Junge Mädchen. Schon auf den Altar geklettert und fiel er ganz in Ohnmacht. Und als er aus der Ohnmacht wieder hervorkam, sah er, wie die Lotusfüße von Ranganath, wie soll ich mich ausdrücken, massierte. Und Ranganath ist ein großer Deity, er liegt auf einer Sheshanaga in einer ruhenden Position und es wurde von allen gesehen, wie Andal plötzlich, als sie die Lotusfüße des Herrn massierte, sich auflöste und in den Deity einging. So, das war Andal, eine Mataji, die Krishna heiratete. Jetzt kommen noch zwei, ich muss mal sehen, wie weit wir kommen, also zwei möchte ich auf alle Fälle machen noch und muss hier, das ist fast meine Lieblingsgeschichte. Diese Geschichte handelt von Vipra Narayan. Und manch einem, der sie hören wird, wird ein goldener Pfeil ins Herz gehen und dort eine Revolution auslösen, denke ich persönlich. Vipra Narayan war auch ein Alva, der zu dem Schluss gekommen war, dass hingebungsvoller Dienst alleine die Essenz allen Lebens sei. Und auch er nahm einen einfachen Dienst für Krishna auf. Er zog nämlich einen Blumengarten hoch, ja, und pflückte und machte Girlanden. So, er war so fixiert auf seinen Dienst, dass er nur seine Blumen sah. Wenn er also Blumen pflückte und da war zwischen den Blumen eine Schlange, dann sah er, oh, keine Blume und pflückte einfach weiter. Er war nicht durch die Blumengirlande, durch das Blumenpflücken gestört, in keinster Weise. Durch die Schlange natürlich gestört. Nun, in diesem Bereich, wo er lebte, gab es eine wunderschöne Prostituierte, deren Name Deva Devi war. Sie war so wunderschön, also wirklich so schön, dass es eine Schlange von Königen gab, die vor ihrem Haus standen, also Schlange standen, nur mit dem Wunsch, ihre Gemeinschaft zu haben, und sei es nur für 2 Minuten. Er war dermaßen begehrt. So, diese Könige war sogar durch sie so gedemütigt, sie stellte die Bedingung, jeder, der zu mir kommt und ein König ist, muss seine Krone unter dem Arm tragen, so wie so ein Putz, wie so ein Schutzmann oder ein Polizist, der ins Bordell geht und sich schnell so seine Mütze unter den Arm klemmt, damit ihn keiner sieht bei der Tätigkeit. So war also laufend eine Schlange. Nur eines Tages wurde sie eingeladen zu einem besonders machtvollen und renommierten König und kam mit ihrer älteren Schwester auf dem Wege zum König, wunderbar herausgeputzt, an diesem Blumengarten vorbei. Und da war also dieser, wie sind nochmal schnell, Vipranarayan, und pflückte gerade eine Blume. Und dann sah er zwischen den Blumen die Dingens, die Pro stehen. Und nachdem er die Pro gesehen hatte, ich will das ins Länge ausdrücken, das soll man nicht sagen, die Kurtisane gesehen hatte, dachte ich, ach, nicht interessant, du bist ja keine Blume, und pflückte dann weiter. Nicht? Und sie war unglaublich gedemütigt. Wenn man eine eitle, schöne Frau nicht beachtet, nachdem sie sich vor 3 Stunden geschminkt hat, das ist nicht gebührend in den Augen der schönen Frau. Sie ist sehr, fühlt sich verletzt. Und sie, so sagte sie, was ist denn das für einer? Der hat kein Bewusstsein, der lebt ja gar nicht. Was ist das für ein... Und sie gebrauchte sicherlich ein Wort, was wir hier nicht wiederholen müssen. Doch, sagte ihre Schwester, das ist ein großer Gottgeweihter, der hat Krishna-Bewusstsein. Der ist überhaupt nicht interessiert an solchen Dingen. Das kann nicht sein, sagte Deva Devi. Das gibt's nicht. Die kommen einfach nicht zurecht im Leben, diese Geweihten, und deswegen sind sie nicht an meiner Schönheit interessiert. Das ist alles. Hier und jetzt lege ich einen Schwur auf. Ja, mache ich einen Schwur. Folgendes. Was war der Schwur? Ja. Ich werde es schaffen, jetzt, genauso wie der Gottgeweihte jetzt Krishnas Namen chantet, wird er nach 9 Tagen meinen Namen chanten und Deva Devi, Deva Devi singen. Genauso wie er jetzt weint mit Tränen der Trennung von Krishna, wird er nach mir weinen. Und er wird sich um meinetwillen jedes einzelne Haar ausrupfen. So verrückt werde ich ihn machen nach mir. So ging sie also weg, und die Schwester sagte, du hast einen großen Fehler gemacht, du hast einen großen Gottgeweihten herausgefordert, du wirst bestimmt zum Ruin kommen. So, nach einer gewissen Zeit, sie ging dann nach Hause, zog sich ihr ganzes Geschmeide aus und kleidete sich in das Tuch eines Asketen, nahm das Haar und nahm es nach oben, so wie Hubert das manchmal macht, in so einem Dutt, und sah dann also aus wie ein Asket und ging ging also zu ihm hin. Auf dem Weg lernte sie kurz ein paar Verse auswendig, Verse, die dieser Vishnu Vipranarayan gedichtet hatte, und rezitierte mit einer Wiener diese wunderschönen Verse. Wiener ist so etwas wie eine Sitar. So stand sie also vor dem Garten und sang Lalü, Lala, natürlich auf Sanskrit. Und er war natürlich sehr angezogen. Oh, sagte er, wie für ein großer Weiser bist du bloß. Ja, kein Problem, sagte sie. Und sang also für 2 Tage nonstop. So war er sehr beeindruckt von ihrer Hingabe und nahm sie zu sich in den Blumengarten rein, und sie sang den ganzen Tag hingebungsvolle Lieder. Nun, eines Tages, Krishna beobachtete das, sagte, eines Tages schickte Krishna eine unglaubliche Regenwolke, und die Deva Devi wurde bis auf die Haut durchnässt und sang aber trotzdem noch weiter, lalü, lala, lalü, lala. Und er war sehr beeindruckt und sagte, boah, die ist ja fast hingegebener als ich. Die ist hier ein Gast und ich sitze hier in dem regenfesten Haus, also wir tauschen das. Komm doch herein hier in mein Haus, halt dich auf, sing schön weiter. Ich warte da draußen, weil ich nicht so empfohlen, wenn ich mit einer so einer Frau so auf einem engen Fleck so zusammensitze. Okay, sagte sie. Und plötzlich fing sie total an zu schluchzen. Was ist jetzt mit ihr los? So ging er hin in das Haus und sah sie schluchzen. Warum schluchzt du denn so? Ach, ich bin total nass. Und ich bin erkältet und verkühlt. Und habe ein fürchterliches Fieber. Ich muss die Kleidung wechseln. Oh, sagte er. Hast du denn noch ein Gewand? Nein, sagte er, ich habe nur diese eine Gewand hier an. Wenn ich mein Bad nehme, dann habe ich das vorher gewaschen und dann hänge ich es auf. Und wenn ich fertig bin, dann ist es schon trocken getrocknet und dann trage ich es. Also, okay, nimm das trockene Gewand schnell, gib mir dein nasses und war schon wieder draußen. Und dann sagen sie wieder weiter. Lalilala, lalilala. Oh, sie sind wahnsinnig hingegeben. So, dann hörte das Singen wieder auf. Was ist denn jetzt los, sagte er. Und ging also rein. Und dann fand er diese Deva Devi in Tränen aufgelöst. Ach, ich bin eine Prostituierte. Meine Mutter schickt mich immer raus, Geld zu machen. Und jetzt muss ich zurückkommen zu meiner Mutter, sonst holt sie mich mit Gewalt. Oh, schade, sagte er. Folgendes, sagte sie, du kannst mich nur erlösen von diesem fürchterlichen Gewerbe, dem horizontalen. Heirate mich vom Fleck, auf dem Fleck. Oh, sagte er, du verlangst da ziemlich viel, ich bin hier im Lebensstand der Entsagung, aber gut, dann habe ich wenigstens eine Seele gerettet. Er war also schon ganz beeindruckt von ihr, nicht? Und heiratete sie. Und nachdem die Hochzeit gewesen war, es war so eine kleine Asketenhochzeit, ging ruckzuck, ging Deva Devi weg und ließ ihn alleine. So, er versuchte für eine Stunde ohne sie zu leben, aber es war nicht mehr möglich. Er setzte sich hin und sagte, Deva Devi, wohin bist du gegangen? Wir sind doch verheiratet, du und ich, wir beide. Geh zurück zu Krishna. Folgendes, wie komme ich ohne dich jetzt aus? Und er weinte und wurde verrückt und riss sich die Haare aus. Und Deva Devi war hämisch zu Hause. Ich hab's geschafft, diesen Dummkopf freizulegen. So, Krishna jedoch lässt es nicht auf sich ruhen, wenn einer seiner Devotees mal zeitweise ein bisschen entgleist in seine Emotionen und machte eine transzendentale Arrangierung. Krishna im Tempel wurden wunderschöne Speisen dargebracht in 5 Goldtöpfen. Er hatte 5 dieser Goldtöpfe. Und so nahm er die Form eines Brahmanas an. Sundararaj nannte er sich, der König der Schönheit. Und brachte diesen Goldtopf zum Hause von Deva Devi. Er stellte sich vor mit dem Namen, ich bin Sundararaj, ich bin geschickt von Vipranarayan, dein Mann, und er gibt dir diesen Goldtopf, um dich für deine Dienste zu bezahlen. Und die Mutter hörte das und sagte, toll, wo ein Goldtopf ist, sind auch noch mehr Goldtöpfe. Hol mir diesen Schwiegersohn herein. Und so hat Deva Devi den Vipranarayan empfangen. Und die Mutter sagte, du bist mir ein schöner Schwiegersohn, du hast so viel Gold. Du kannst bei uns zu Hause sein. So inzwischen, um das Ganze noch schlimmer zu machen, wurde natürlich dieser Goldtopf vermisst. Die Tempelwächter suchten in der ganzen Stadt diesen Goldtopf. Und nachdem sie zu Deva Devis Haus kamen, also als sie zu Deva Devis Haus kam, lief diese verruchte Hetäre heraus und sagte, Vipranarayan hat den Goldtopf geklaut. Er gibt vor, ein großer Asket zu sein, genießt mit mir jedoch heimliche Schäferstündchen und hat mich vergolten für meine Liebesdienste mit diesem Goldpott. So, Die Pranereien wusste überhaupt nichts mehr. Er war schon total verrückt. Er war schon total verwirrt und durcheinander. Und so kam schließlich so die Polizisten, die Tempelwächter, nahmen also Vipranarayan mit zum König und sagten: Hier haben wir einen schönen Asketen, hör dir an, was er gemacht hat. So, der König kannte Vipranarayan und sagte: Also über den richte ich nicht. Das ist ein ganz großer Gottgeweihter. Ich weiß nicht genau, was davor liegt. Wir werden den Gerichtstag heute abbrechen. Und in der Nacht nun, er legte sich hin und in der Nacht erschien ihm Krishna im Traum und sagte und erzählte ihm alles. Deva Devi war gekommen, weil sie sich in ihrer Eitelkeit verletzt fühlte, um Vipranarayan zu Fall zu bringen. Und ich habe das alles arrangiert, um eine leuchtende Geschichte für das Ferienlager in der Schweiz zu inszenieren. So, daraufhin ging der König am nächsten Morgen wieder in den Gerichtshof und dort war Deva Devi. Ja, sagte Deva Devi, folgendes, der ist so verrucht, der seht, wie verrückt er nach mir ist, jetzt stehlt er schon den Goldtopf des Deities und gibt ihn mir hin, er muss gerichtet werden. Und während sie das sagte, verriet sie sich ein bisschen, sagte, hämisch lachte sie, ja, schon viele Asketen haben gesagt, sie wären frei von sexuellen Wünschen, aber hier habe ich doch jetzt mal gezeigt, was Sache ist. So, der König sagte also, wie? Was hast du gemacht? Und bohrte, bis sie die ganze Geschichte offenbarte. Und der König sagte also, folgendes ist Wahrheit. Diese Prostituierte ist ein Luder hoch 10 und sie hat den Devoti mit fiesen Tricks runtergezogen. Du kannst hier nicht mehr in diesem Königreich sein. So, daraufhin wurde Deva Devi sehr ernsthaft. Sie wurde aus dem Königreich gejagt und in einem abgelegenen Wald betete sie zu Krishna und sagte, mein lieber Herr, tut mir selber leid, was ich da getan hat. Was kann ich tun? Ach, sagte sie, du musst zu Vipranarayan gehen. So, sie ging zu Vipranarayan und sagte ihm, mein lieber Vipranarayan, vergib mir, was ich gemacht habe. Ja, sagte Vipranarayan, kein Problem. Was kann ich tun, um das wieder gut zu machen? Ach, sagte er, du machst einfach weiter, was du schon gemacht hast. Du singst weiter, lalülala, aber echte Gebete und nicht, um irgendwelche Leute zu Fall zu bringen und wärst so ein großer Devotee. So, später wurde offenbart, ich habe eben ein bisschen gehinkt, wie ihr gemerkt habt, ich habe gesucht, wie das zusammengeht, später wurde offenbart, dass Krishna diesen Fall persönlich arrangiert hat. Manchmal bringt Krishna einen Gottgeweihten ein wenig in Illusion, wie er es auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra mit Arjuna tat. Arjuna stellte Fragen in seiner Illusion, wer er selber war, wie er Gott verwirklichen konnte. Und durch diese Fragen wurde die Bhagavad Gita als Antwort offenbart, sodass wir diese Bhagavad Gita lesen können und von ihr erleuchtet werden können. Genauso hat Krishna diesen Fall inszeniert, sodass wir erleuchtet werden über die Natur des hingebungsvollen Dienstes und auch über die Vorsicht, die man geltend lassen, machen muss auf diesem Wege. So, gut, jetzt kommen wir zum letzten Alba. Das ist der Höhepunkt. Hoffentlich kriege ich das gut hin. Der eine Alba war nicht so gut, entschuldigt, aber es ist manchmal sehr schwierig, diese ganzen Details zu erinnern und deswegen komme ich manchmal ins Schleudern. Dieser Alba ist ein Alba, mit dem wir uns alle identifizieren können und dürfen. Dieser Alba ist ein typischer Ferienlagerbesucher. Zunächst einmal auf den obersten Blick gesehen. Sein Name ist Tirumangal Alba oder der Einfachheit halber einfach Nila. Nila wurde einfach von den Bauern eines Tages auf einem Ackerfeld gefunden. Er war da und schrie. So, die Bauern nahmen ihn mit, den kleinen Jungen, der total schwarz war. der war schwarz wie die Nacht. Wenn man in Indien, manchmal ist es vielleicht respektlos, wenn man sagt, du siehst schwarz aus, so wurde ihm gesagt, er sieht blau aus. Nila heißt der Blaue. So, er wohnte in einem Gebiet, wo die Leute sehr gut waren im Nahkampf, und er lernte dort mit dem Pfeil zu schießen, er lernte zu ringen. Indisch ringen ist auch eine ganz subtile Kunst. Er lernte zu töten und wurde bald ein Experte mit der Kurzlanze, wo man Bäuche aufschlitzen kann, so im Schwung. Er war sehr interessiert am Essen, am Schlafen und an Sexualität und ein absoluter Sinnbefriediger. Nun, in seiner Gegend gab es einen Lotustank. Ein See mit Lotusblumen, und in diesem Lotus See pflegten die himmlischen zu kommen und erfrischende Bäder zu nehmen. Und eines Tages nun blieb eines der jungen Mädchen dort hängen. Sie konnte aus irgendeinem Grunde nicht zurück. Sie kriegte den Mantra, glaube ich, nicht hin, um sich in die Luft zu erheben. So wurde sie also angenommen von einem Brahmana und lebte bei dem Brahmana. Nun, eines Tages ging Nila vorbei an dem Haus und sah diese wunderschöne, dieses zierliche Geschöpf, in das der Schöpfer seine ganzen Künste hineingelegt hatte, auf der Veranda stehen, und fiel natürlich automatisch in eine Liebesbeziehung. Er ging sofort zu ihr hin und stellte sich vor ihr hin und sagte, ich möchte dich heiraten. Sieh, mit dieser Hand kann ich auf einmal 500 Leute umlegen. Mit dieser Hand möchte ich dich heiraten. Bin ich nicht geeignet? Oh nein, sagte sie, du bist im klassischen Sinne nicht geeignet. Du müsstest zunächst einmal ein Vaishnava werden. Oh, sagte er, ein Vaishnava. Klingt interessant, was ist das wohl? Die ging zum Marktplatz und sagte, ich möchte einen Vaishnava einkaufen. Also hatten die Kaufleute, dummer Nila, du kannst nicht einen Vaishnava einkaufen, das ist ein Gottgeweihter, du kannst höchstens ein Gottgeweihter werden. Okay, mache ich glatt. Was soll ich tun? Geh mal zum Tempel und frag die Priester dort, ob sie aus dir einen Vaishnava machen können. Ja, sagten er und ging hin, und der Priester schaute sich ihn an und sagte, ich glaube, du bist nicht geeignet. Vaishnava zu werden bedeutet kein anderes Interesse als Krishna zu haben, kein Problem. Vaishnava bedeutet, sich völlig Krishna hinzugeben, kein Problem. Vaishnava bedeutet, stets demütig und bescheiden zu sein, mache ich alles. Vaishnava bedeutet, und er gab also 6 Qualifikationen für Prapati, für Hingabe. Bis, so als der sagte, das mache ich alles, sagte der Priester, also gut, das habe ich auch noch nicht erlebt, und ging hin zur Bildgestalt und betete, mein lieber Krishna, gib mir irgendein Zeichen, kann ich den zum Vaishnava ordinieren? Und als er keine entgegengesetzte Aufforderung bekam, gab er ihm also die Zeichen eines Vaishnavas, und er kehrte sofort zu ihr zurück. Hier bin ich zurück, ich bin ein Vaishnava geworden. Nimmst du mich jetzt an? So einfach ist das auch wieder nicht, sagte sie. Ein Vaishnava muss auch was tun für Krishna. Dein Dienst sollte es sein, für 12 Monate täglich 1008 Vaishnavas zu speisen und dann das Wasser zu trinken, was ihre Füße gewaschen hat. Sie macht es also knifflig. Ja, sagte er, warum hast du mir das denn nicht gleich gesagt? Hätte ich nicht extra nochmal zurückkommen müssen? Klar, das mache ich. Und ging also los und fing also die seltsamste Prasadam-Verteilung an, die es je gegeben hat. Und zwar schickte er seine Leute los, die mit Schwert und Messer die Vaishnavas zusammentrieben. Ich hab gerade gegessen, sagte ein Vaishnava, mach doch überhaupt nichts, wir müssen hier 108 Vaishnavas täglich pflegen, bist du ein Vaishnava, ja oder nein? Also, und so wurden sie hingebracht, hingezwungen sozusagen. Und Nila gab also glänzende Feste. So, und ihr müsst euch vorstellen, der hatte Leute in seiner Gang, die waren nicht mit Gangeswasser gewaschen. Es gab einen, der war ein erfahrener Dieb, der konnte sich im Schatten verstecken, sodass man ihn nicht erkennen konnte. Ein anderer konnte lautlos töten, ich nehme an mit dem verzögerten Todesschlag. Und der dritte konnte jedes Schloss knacken, indem er einfach nur drauf blies. Er hatte noch mehr solche Talente bei sich. Und all die brachten also täglich 1008 Vaishnavas zusammen. So, eines Tages nun, am Abend vor der nächsten großen Speisung, ich meine, ihr wisst, Gottgeweihte, wenn ihr sie manchmal beobachtet hier in Tessin, die können sehr viel essen. Die sind spezialisiert auf große Mengen. Und bald war also das Geld aus von Nila. Obwohl er durch seine Tätigkeiten sehr reich war, war bald arm wie eine Kirchenmaus. So eines Tages kamen seine Leute zu ihm und sagten, wir haben für den nächsten Tag 998 Vaishnavas bestellt. Ja, sagte Nila, kein Problem, die restlichen kriegt ihr auch noch zusammen. Ah, nee, das ist nicht das Problem, wir haben kein Geld mehr. Wir können kein Reis mehr einkaufen. Wir haben kein Geld mehr, sagte Nila. Nila war schon sehr angehaftet worden an die Vaishnavas. Nicht? Durch den Kontakt mit den Vaishnavas wollte er unbedingt diesen Dienst weitermachen. Außerdem wollte er diese Kumunda hieß sie, glaube ich. Ja, Kumuda hieß sie, diese schöne zierliche Wesen. Außerdem wollte er sie natürlich als Frau haben. So, Nila sagte also, irgendwie müssen wir das weitermachen. Wir haben kein Geld, sagt sie, das stimmt ja gar nicht. Ich sammle hier für dieses Gebiet die Steuern für den König ein. Ich habe unglaubliche Steueraufkommen hier in meinem Haus. Die können wir ruhig verprassen für den Vaishnava-Seva. Soll mich irgendein König daran hindern, den Vaishnavas zu dienen? So, er gab das aus und wieder wurden Feste gefeiert in Glanz und Glorie. Und der Nila, der am Anfang mit seiner Lanze zwischen den Vaishnavas auf und ab patrouilliert war und sie gezwungen hatte, mehr zu essen. Erst mehr, habe ich gesagt. Wurde sehr demütig und ging mit seiner Lanze schließlich so durch und ertrank jeden Tag, war so irre stark, fässerweise das Wasser, was die Lotusfüße der Vaishnavas gebadet hatten und wurde also sichtlich geläutert und gereinigt. So unglaublich, nicht? Die Geschichte ist also wirklich verhaut. Man kann sich richtig identifizieren damit. Nicht, weil man ja selber aus einem, wir kommen ja aus einem relativ gefallenen Hintergrund. Vielleicht waren wir keine Nilas, aber naja. Gut. Schließlich hörte nun der König von den glanzglorreichen Festivals, die da im Hause von Nilas stattfunden. Die Vaishnavas hatte sich bald rumgesprochen und sie kam also ohne Druck, weil sie merkten, wie Nila langsam mehr und mehr geläutert wurde. Und so sagte sich der König, ich bin der König, ich sollte eigentlich die Vaishnavas speisen. Warum tut das dieser Nila und woher hat er überhaupt das Geld? Ja, sagte er einer seiner Minister, Nila ist der Steuereintreiber für dich. Weil er so stark ist, haben wir immer gedacht, das Geld sei bei ihm am besten aufgehoben, denn niemand wagt sich von Nila zu stehlen. Oh, sagte der König, ich mach mir einen Reim. Geh sofort mit ein paar Leuten dorthin und verlange das ganze Geld. So, der Steuereinsammler kam also zu Nila und sagte, der König möchte das Geld haben. Welches Geld, sagte Nila? Welches Geld? Das Geld, was du eingetrieben hast. Sag dem König, dieses Geld ist gut angewandt in der Speisung von 1008 Vaishnavas täglich. Euer König wird einen großen Nutzen davon kriegen, solch eine spirituell erhebende Tätigkeit zu machen. Oh. Das macht ja sehr schön klingen, sagte der Sammler, aber ich will das Geld jetzt sofort haben. Entweder du gibst dich mit dieser Antwort zufrieden oder du wirst meine Lanze sehen. Das wollen wir ja mal sehen. Und sofort griffen die an. Nila kreuzte seine Lanze. Es war so eine Hieblanze, Schwertlanze. Und innerhalb kürzester Zeit waren sie alle verwundet auf dem Boden. Keiner war getötet. So kehrten sie zurück und sagten dem König, also dieser Nila, dieses unmögliches Untier, dieses Urviech von Mensch. Dieser Schwarze hat uns alle. Schau selber. Okay, sagte der König, das wollen wir ja mal sehen. Und machte eine ganze Armee mobil. Und die Armee kam an zu Nila und sagte, Nila, gib das Geld raus. Und so Nila lächelte süßlich auf vor seinem Tor und sagte, das ist für die Verehrung der Vaishnavas das Geld. Wem gehört schon Geld in dieser Welt, o werter König? Wir sind Durchgangspassagiere. Von Gott allein kriegen wir unsere Fähigkeiten. Und Gott hat sie uns in diesem Fall genommen, indem er es für gut fand, dass die Vaishnavas gespeist werden. So, der König blies zum Alarm und das ließ sich Nila natürlich nicht nehmen. Sofort schwank er, also er hatte einen Schimmel, der sehr schnell reiten konnte. Er tat folgendes, er sprang auf den Schimmel und ritt nach rückwärts. So brach er aus dem Kreis, der sich noch nicht geschlossen hatte, von der Armee des Königs raus und fing dann an, die Armee zu umkreisen. Und dann fing er an zu schreien, noch lauter als heute Nachmittag. Sehr beeindruckend heute Nachmittag. Und schoss dann von außen auf die Soldaten und mähte sie alle nieder, bis er schließlich mit einem einzigen Satz von seinem Schimmel auf die Brust des Königs sprang und ihm den Speer an die Kehle hielt und sagte so, du hast die Wahl zwischen deinem Leben oder ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, ich glaube, ich kriege das mit. Entweder du lässt mir das hier und ziehst von dann und gibst dich damit zufrieden, dass die Vaishnavas gespeist werden, oder du kannst noch kurz mal ein letztes Gebet sprechen. So, der König sagte, natürlich, was soll ich sagen in dieser schmerzlichen Situation? Du kannst natürlich das Ding haben, das Geld haben, aber das Geld gehört nicht dir. Das sind Steuergelder, die dir die in deiner Verwahrung sind und die in meine Hände kommen, damit ich sie verteile für den Nutzen der Bürger. So ging also dann nach Hause der König und schickte nach einem Tag nochmal einen Abgesandten zu Nila und sagte, es ist besser, du gibst das Geld oder du gehst ins Gefängnis. Okay, sagte Nila. Ach, das stimmt schon. Das ist eigentlich nicht mein Eigentum. Ich habe es gestohlen und ging ins Gefängnis. Aber im Gefängnis wurde er plötzlich total rastlos. Ich habe heute noch nicht 1008 Vaishnavas gespeist. Inzwischen hatte er die Frau völlig vergessen, weil er so geläutert war, so angehaftet war in seinem Dienst. Ich habe noch nicht meinen Dienst für heute getan. Aus diesem Grunde, und er weinte und sagte zu Krishna, Krishna, ich tue doch nur dir dienen, indem ich deinen liebsten Geweihten zu essen bringe. Bitte löse dieses Dilemma. Ich muss heute noch hier raus. So, schließlich verfiel er in einen unruhigen Schlaf und Krishna erschien und sagte, gut, ich sehe, du bist sehr angehaftet an diesem Dienst. Komm, also, du kannst, ich habe Gold für dich in Kanchipuram. Du nimmst einen Teil des Goldes und gibst es dem König. Und den Rest kannst du für deine Vaishnava-Speisung nehmen. So, er ließ also sofort den König aus dem Bett rufen und sagte, ich habe das Geld, ich habe das Geld. Und sie zogen nach Kanchipuram. So, in Kanchipuram merkte Nila, dass er ganz vergessen hatte zu fragen, wo denn das Geld war. Es war nur eine arme Stadt. Und ging also sofort zum Tempel und sagte, du hast mich hierher gerufen, wo ist das, was du für mich gesehen hast? Und er hörte vom Altar eine Stimme, geh zum Hügel und grabe dort, dort wirst du alles finden. Tatsächlich, als sie gruben, machten sie ein unglaubliches Goldvorkommen, legten sie es bloß und yes, und dieses Gold wollte er aufteilen, aber der König sagt, behalt alles für dich. Ich mache hier mal ein bisschen schneller, weil es spät wäre. Ich will nichts von diesem Gold haben, ich sehe, du bist ein großer Gottgeweihter auf irgendeine Weise mit etwas unruly behavior, ein etwas rohen Verhalten zwar, aber du bist angehaftet an den Devotional Service, an den hingebungsvollen Dienst. Deswegen nehme ich nicht, ich rühre nicht von diesem Geld, also geh zur Hölle. So. Nila konnte also weiter seinen Dienst ausführen, doch eines Tages war auch das nicht mehr möglich, dachte er sich. Es gibt so viel Geld in diesem Land, Geld, was in die Hände von reichen Leuten gefallen ist, dieses Gold müsste ich in den Dienst Krishna stellen. Und so sammelte er nochmal seine Bande zusammen und ging abends in einen Wald, durch den die Handelsleute durchziehen mussten, und machte dann sein Sanketan. Das heißt, wenn immer er irgendwelche Handelsleute kommen sah, sprang er mit seinen bewaffneten Genossen aus dem Busch heraus und sagte, Stopp! Also die sahen nur so einen schwarzen, bärenstarken Mann vor sich. Wusstet ihr, dass alles Krishna gehört? Ja, sagten die Kaufleute, was bist du denn für einer? Ich dachte, du bist ein Räuber, die sprechen nicht von alles gehört Krishna. Zuerst hatten sie sehr viel Angst, aber als sie ihn hörten, wie er sprach, alles gehört Krishna und sollte für seinen Dienst bestimmt sind, dachten sie, wie alle Materialisten, das ist so ein Spinner von Hare Krishna. Ja, alles gehört Krishna, sagte Nila. Was ist die Schlussfolgerung? Wir ziehen einfach weiter, ist die Schlussfolgerung. Geht uns aus dem Wege. Und dann sagte Nila, das geht aber auch anders. Nahm seinen Speer, holte seine Leute raus und fing an, die in kürzester Zeit auf den Boden zu strecken, zu knebeln und sie völlig auszuräubern, sodass er am nächsten Tag seine Vaishnava-Speisung machen konnte. Er tat dies mehrere Male, bis Vishnu so sagte, das ist Krishna, das muss ich stoppen, das geht nicht so weiter. Er ist ein bisschen fanatisch. Und so verkleidete sich Vishnu als ein reicher Kaufmann und Lakshmi als seine Frau. Und so gingen sie durch den Wald hindurch und wieder sprang Nila hervor. Wusstet ihr eigentlich, edle Herren, dass alles Krishna gehört? Ja, wirklich, sagte Nila. Und die Schlussfolgerung, dass deswegen alles in den Dienst seiner Geweihten gestellt werden sollte? Ja, sagte der Kaufmann, damit haben wir kein Problem, das ist selbstverständlich. Ja, also dann gebt mir doch gleich alles. Ja, sagte der Kaufmann, also so geben wollen wir dir das nicht, du musst es dir schon nehmen. Ja, sagte Lila, du hast sie gesprungen. Und holte sich es und plünderten die Karren und die, es waren 33 Ochsenkarren. Die gehört sehr viel, sagte Lila. Ja, sagte der Kaufmann, mir gehört alles. Alles, was es gibt, ist mein Eigentum. Sagte Nila, was macht diese goldene Kette an deinem Hals? Das ist eine Kette, die ich trage. Diese Kette soll ja auch in den Dienst von Vaishnava gestellt werden. Ja, meinetwegen. Aber ich gebe dir nichts. Okay. Dann nehme ich es mir eben. So nahm er sich was. Und dann sah er bei der Frau, bei der Lakshmi, oh, deine Frau hat einen sehr schönen goldenen Ring. Und nun hör mal auf, sagte die Frau. Dieser goldene Ring ist ein Zeichen dafür, dass ich verheiratet bin. Sie trug den Ring am Zeh. Indische Frauen tragen diesen am Zeh. Ist eigentlich sehr geschmackvoll im Grunde genommen. Sie trug den also am Zeh. Ach, sagte Nila, das sollte für die Vaishnavas gebraucht werden. Dann hol ihn dir halt. So, er zog an dem Ring, kam er schon jetzt alles sehr merkwürdig vor. Die waren so losgelöst. Zog an. Und der Ring ging aber nicht ab. Und dann machte er das, was man in Berlin oft sehen kann. Es gibt da eine Gruppe von Menschen, wenn sie ein kühles Nass nicht öffnen können, dann nehmen sie das in den Mund und beißen den Korken, oder wie sich das nennt, den Kronenverschluss ab. Nicht? So nahm also Nila den Zeh von Lakshmi in den Mund. Zog mit ein. So als er den Zeh von Lakshmi berührte, kamen ihm alle möglichen transzendalen Visionen auf. Huch, was ist mit mir heute los? Bin ich jetzt etwa sehr religiös und sentimental geworden? Und als er aufschaute, schaute ihn Lakshmi an, das ist. Ich weiß auch nicht, ich habe eben so seltsame Dinge gesehen, ich habe eben Gott gesehen. So geht es einem halt manchmal. Und dann ging er wieder an seine Arbeit und zog an dem Ring. Und schließlich wollte er sich dann also verabschieden. Ihr wart ja also, ich muss wirklich sagen. Und dann hieß er seinen Leuten das Gepäck aufladen. Und keiner konnte den Sack auch nur für einen Zentimeter bewegen. Sie nahmen wieder den Sack. Er versuchte den Sack wieder und sagte, was ist das? Was hat ihr überhaupt für Leute? Schau euch das an. Jetzt habe ich das alles ausgeraubt. Das ist für die Vaishnavas und das kriege ich weg. Und überhaupt, ihr seid so seltsam. Ich muss mich wirklich, bin ich denn jetzt total verwirrt? Was ist mit mir los? So in diesem Augenblick zeigten sich der Kaufmann und die kleine Frau als
Vishnu und Lakshmi. Und Lila sah sie und wurde von seinen Restspuren völlig geläutert. Er wurde völlig viel in Ekstase und brachte lauter wunderschöne spontane Gebete dar. Und in seiner Spontanität brachte er seine Ehrerbietung. Aber dann sagte er: Mein lieber Herr, ich danke dir, dass du mir dich so offenbart hast und dass ich so deine Sicht gekriegt habe. Aber du musst mich jetzt entschuldigen, ich muss die 1008 Vaishnavas noch speisen. Er war sehr angehaftet an seinen Dienst. Ja, sagte er, aber du kannst fortan nicht mehr unschuldige Leute überfallen. Ja, wie soll ich dann aber zu meinem Reichtum kommen? Fragte Lila, das kostet viel Geld, für deine Devotees zu sorgen. Da sagte Vishnu, ich werde dir alles schicken, was du brauchst. So, Hare Krishna, ich könnte ja noch weitermachen. Ich habe hier also so viel noch auf Lager, aber das möchte ich nicht machen, denn so würden wir den geregelten Ablauf unserer Seminare eigentlich stören. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, zu hören über diese großen Seelen und dass ihr selber auf den Geschmack gekommen seid, selber euer ordinäres, gewöhnliches, materielles Leben fallen zu lassen, wie gebrauchtes Schnupfpapier und ebenfalls auf diese spirituelle Ebene zu kommen. Denn es ist tatsächlich wahr, wenn man sich anhand dieser großen Seelen orientiert, dieser großen Seelen der Vergangenheit und ihre Erlebnisse und ihr Leben studiert mit dem, was man macht, dann erfährt man das, was der Vorteil von der Gemeinschaft mit Gott geweihten ist, nämlich dass man sein Dasein relativieren kann, indem man es in einen anderen, weitergesteckten Rahmen setzt. So, morgen wird Raja Vidya uns abends fängt sein Seminar an, zu dem ich jeden bitten möchte zu kommen. Klar, ihr kommt sicherlich gleich, ich werde auch sehr unbedingt kommen. Es geht dort nämlich über das interessante Thema Wissenschaft und Krishna-Bewusstsein. Ich finde es einfach sehr, sehr nice, dass wir haben so extreme Themen, so, sagen wir so, extrem in dem Sinne, dass sie so weit auseinander zu liegen scheinen. Das ist nicht umsonst so, sondern bestimmt Krishnas Arrangierung, sodass wir Krishna-Bewusstsein richtig verstehen können. Es gibt im Krishna-Bewusstsein eine sehr rationale Philosophie, die Schritt für Schritt vorangeht und für uns nachzuvollziehen ist. Es gibt aber auch den ekstatischen Teil, den Teil, wo es um spirituelle Verwirklichung geht, die ganz sicherlich außerhalb der Gesetzmäßigkeiten des materiellen Daseins stehen müssen.